Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
Hier ist ein Gott in der Höhe.
Thank you.
wieder Platz und lassen Sie uns gemeinsam das Sommergeld des Taufens.
Wir mögen uns immer nach vorne kommen.
eine gute Idee. Gibt es noch mehr gute Ideen? Clemens, heute?
Bei mir?
Brauchst du dich? Nee. Wer braucht sich denn?
Ja.
Aber gefährlich ist das schon ganz schön. schuldig. Und deshalb ist das in den Knochen ganz eng. Wir versuchen ganz vieles allein in den Griff zu kriegen. Und manchmal werden wir es ja. Aber wenn dann die Welt ganz hoch schlagen, dann müssen wir uns sagen lassen, Gott ist da. Der nimmt dich auf den Arm wie eine Mama oder ein Papa. Einige Mamas und Papas haben ja vorher noch geritten, gerade auf dem Arm. Und der dich ganz lässt. Du kannst nicht hinterher gehen. Jetzt gibt es. Ja, dann wäre ich. Guten Morgen. Und jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen, so schön braucht man. Wir können allein stehen. Aber liebe Leute, wir merken auch immer wieder, wie schön es die Puste ausgeht, weil allein stehen. Und deshalb ist es gut, ein Schiff zu haben. Nur genommen. Und deshalb ist es gut, ein Schiff zu haben. Ein Schiff. Das ist ein Schiff, das ich Gemeinde nenne. Also, dass Leute da sind, die mir helfen und die für mich da sind. Und ein Schiff, das einfach mit denen, der egal welches Wetter ist, immer weiß, wohin der Kurs geht. Und dieser Kapitän ist nicht der Pastor, der weiß das auch nicht immer, sondern dieser Kapitän ist Gott selbst. Und der sagt: Ihr braucht eigentlich gar keine Angst zu haben. Ich passe auf euch auf. Ich ziehe euren Weg mit und ich halte euch aufmerksam Stimmung. Aber guck mal zu mir, wenn es schönes Wetter ist. Es gibt uns Dinner, natürlich nennen wir das Abendmahl. Das gibt es auch immer wieder. Es ist schön, dass Leute sich dazu eingeladen fühlen und sich freuen, wenn Gott ihnen viel Gutes und viel Schönes schenkt und wir Dank sagen. Und genau das. Das wollen wir unseren vier Top-Kindern heute auf den Weg geben. Das ist ein Wissen, Gott ist für mich da. Der geht meinen Weg mit, der begleitet mich. Und bei dem gehe ich nicht mal los, der passt auf mich auf. Und der ist einfach nicht immer mehr. Und das wünschen wir unseren Top-Kindern, aber auch euch, die ihr so mutig wart, hier nach vorne zu kommen, und einander. Lebensweise, dass sie immer festen Boden unter den Füßen haben, weil Gott das Schiff ihres Lebens lenkt, steuert und sich in einen guten Hafen bringt. So, ich danke euch, dass ihr euch getraut habt, hier nach vorne zu kommen. Ich glaube, es ist ein Applaus.
Johanna, Samuel, Alexander und Marieke auf den Namen des Vaters und des Sohnes.
und verspricht ihnen am besten Vermögen dafür zu sorgen, dass sie im christlichen Glauben entschoben werden. So antwortet ja. So antwortet ja.
Ja.
Prima. Dann lasst uns die Kinder taufen und zunächst die Familie Mäterlichen taufen.
Und der Taufspruch für Elias, der steht im 1. Mose Kapitel 28, Vers 15 und lautet: Gott spricht, ich bin mit dir, ich behüte dich und du auch gehst. Und das ist dein Wunsch heute, unser Wunsch zu deiner Taufe.
Ja.
Auch für Johannes haben wir den Taufkelch angezündet. Und wie es der Johannes Jesus auch gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Und so will sich eine Kraft, der von welchen ich verstecken kann, so dass auch wir bei euch leuchten, damit die Leute es sehen und sich danach freuen. Und der Taufspruch für Johannes aus Psalm 139, Vers 5, von allen Seiten geschieht von den Kleinen für euch. Und das ist mögest du dich wieder erleben. Jetzt machen wir es noch mal hier. Erster Taufspruch. Für Samuel aus Samuel. 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, weil er sieht das Herz an. Und dass der Dagmar, wenn es geht, Freude dran hat, wenn er in deinem Herz sieht, dass du ihn schnell wolltest zu deiner Taufe. Und auch das dabei etwas anderes, wenn er auch jetzt noch nicht denkt. Und wir erinnern ihn an, dass er es anbeten soll. Gott, dein Wort ist ein meines Fußes Leuchte, macht den Weg vor mir hell, dass ich sicher gehen kann. Und das wünschen wir dir. So klein das Taufen ist, so wie es im Taufplatz vorgebracht wird. Und diese Taufgänse, die erinnern mich daran, dass Gott sagt, ich gebe einen hellen Schein, in eure Herzen. Und dieser helle Schein, der wird dein Leben und dein Leben rot werden. Und der Taufspruch für Maria aus 2. Mose 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit, die möglich sind.
Du willst nicht. Weil unsere Körper ihre Kinder geschenkt und sie durch die Heiligen auch als Seinige hinanbringen und ihnen dann reinweisen, dann sagen wir dafür. Wir bekennen nur den Namen meines Seelen und was du nicht sein heiligen Namen. Nur den Namen meines Seelen und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir setzen unser Vertrauen auf den Gott aller Gnade und mit ihm, dass er euch in eurem Herzen vor allem in eurem Schaden an eurer Seele bewahrt. Er gebe euch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr eure Kinder vertrauen auf Jesus Christus und sie, damit sie durch diesen Glauben gefallen und nicht können, ihr Leben und die Welt zu beschreiben. Dann bitten Sie, wieder Platz zu nehmen. Und wir singen jetzt das Lied der Woche und sammeln dabei die Klingelbeute an. Wir bitten uns auch in unserem Mann.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie haben Sie das Osterfest erlebt? Ich hoffe, schön. Ja, im Kreis der Familie. Und die Kinder haben hoffentlich Ostereier gefunden, stimmt's? Ja, das ist gut. Ganz viele? Ja, prima. Irgendwas ist mir komisch aufgefallen. Ich hatte ja am Ostermontag Gottesdienst. Und da wünschte mir beim Reinkommen eine Dame frohe Ostern gehabt zu haben. Hallo? Ostern, das ist doch nicht nur der Sonntag. Und Ostern, das ist doch nicht Sonntag und Montag. Und Ostern ist erst recht deine Vergangenheit. Ich möchte behaupten, Ostern liegt vor uns. Ja, Sie haben richtig gehört, Ostern liegt vor uns. Nicht Ostern 2017, das ist noch lange hin. Sondern Ostern überhaupt. Und das, obwohl in dieser Woche die Osterferien zu Ende gehen und alles wieder seinen ganz normalen Gang nimmt. Aber wenn ich behaupte, Ostern liegt vor uns, dann ist das mehr als nur ein Wortspiel. Natürlich, das Christentum hat vor langer Zeit mit den Ereignissen um ein leeres Grab in Jerusalem begonnen. Und diese Ereignisse nennen wir Ostern. Die Männer und Frauen aus dem Jüngerkreis Jesu begegneten dem hingerichteten und gestorbenen, gekreuzigten Jesus. Anfangs konnten sie das gar nicht fassen. Doch schließlich kamen sie zu der Überzeugung, ja, tatsächlich, Jesus lebt. Er ist nicht tot. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Diese Botschaft vom Leben ist die Geburtsstunde des Christentums und all dessen, was wir heute glauben. Und die liegt historisch gesehen natürlich in der Vergangenheit hinter uns. Da hat etwas angefangen, was bis heute in unsere Zeit hineinreicht. Der Glaube, dass die Auferstehung Jesu das Leben über den Tod gesiegt hat, der Glaube, dass Gott Ja sagt zum Leben und Nein zum Tod. Aber Ostern, das ist mehr als die Geschichte von einem leeren Grab. Ostern, das sind viele Geschichten und hinter diesen Geschichten steht das Geheimnis. Das, was eigentlich Ostern meint, denn dafür fehlen uns eigentlich die Worte. Das bleibt Geheimnis. Ein Geheimnis, das wir mit unserem Verstand nicht erfassen und begreifen können. Das Geheimnis des Lebens und das Geheimnis des Lebendigen. Und diesem Geheimnis kommen wir wohl nur auf die Spur, wenn wir uns auf ihn einlassen, auf diesen Lebendigen, und anfangen zu sehen mit den Augen des Glaubens. Und davon berichtet der Predigttext für diesen Sonntag Quasimodo Geniti. Der steht im Johannesevangelium, Kapitel 21, in den Versen 1 bis 14. Und dort lesen wir: Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in das Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Lande, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer und Fische drauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halt das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Nun sind sie also wieder da, wo sie hergekommen sind, zu Hause. Dort, wo alles angefangen hat, am See Genezareth. 3 Jahre waren seitdem vergangen. Und was für Jahre! Unglaubliches hatten sie erlebt. Mehr, als sie auf einmal fassen und verstehen konnten. Und zuletzt diese furchtbaren Ereignisse in Jerusalem. Ereignisse, die sie bis jetzt noch nicht verkraftet hatten. Jesus war von einem von ihnen verraten geworden. Dann seine Verhaftung, Folterung, Verurteilung und schließlich die grausame Hinrichtung ihres Freundes und Meisters am Kreuz auf Golgatha. Sowas steckt man nicht einfach weg. Das alles würden sie wohl nie vergessen können. Und dann das, was in den Tagen danach geschah, die Frauen, die den Leichnam Jesu nicht mehr in seinem Grab fanden und von Engeln berichteten, die sagen, er sei auferstanden. Die Begegnung mit dem Gekreuzigten in Jerusalem, als er plötzlich mitten unter sie trat und sie ihn an den Nägelmalen in seinen Händen und Füßen erkannten. Und immer wieder die Erfahrung erlebt. Aber wie kann das sein? Und was bedeutet das nun für ihr Leben, für das Leben der Jünger? Um das alles zu verkraften, brauchten die Jünger erstmal Abstand zu dem, was geschehen ist. Sie brauchen Zeit, über das Erlebte nachzudenken und es zu verarbeiten. Gehen wir fischen, sagt Petrus. Arbeit kann eine gesunde Medizin für Kopf und Gemüt sein. Und die frische Brise draußen auf dem See, die bringt verwirrte Gedanken und Gefühle vielleicht wieder in die richtige Ordnung. So steigen sie in das Boot, ganz wie früher. Aber irgendwie ist doch alles anders. Nichts ist mehr wie früher. Natürlich, der See ist derselbe geblieben und das Boot und die Netze haben sich nicht verändert. Alle Handgriffe sitzen nach wie vor perfekt. Gelernt ist eben gelernt. Und dass sie am Morgen schließlich mit leeren Netzen ans Ufer zurückkommen, nun, auch das hat es immer schon wieder einmal gegeben. Früher, bevor Jesus in ihr Leben getreten war. Bevor er eines Tages einfach da am Ufer stand und sagte, komm mit, folgt mir nach. Alles ist wie früher. Nur sie sind andere geworden. Vielleicht ist das den Jüngern gar nicht so richtig klar. Und geht das ja bisweilen auch so, dass wir es gar nicht richtig verstanden haben, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wenn wir uns langsam und manchmal unmerklich verändert haben und selbst erst recht spät mitbekommen, dass wir andere geworden sind. Wenn wir zum Beispiel eine Prüfung bestanden haben oder heute ganz aktuell, wenn ein Paar ein Kind bekommen hat und als kleine Familie zusammenlebt. Oder wenn jemand gestorben ist, der doch immer da war und ohne den wir uns das Leben gar nicht vorstellen können. Oder wenn wir uns lange Zeit mit etwas herumgequält haben und uns das auf einmal abgenommen wird. Wenn wir selbst nicht merken, dass wir andere geworden sind, wer öffnet uns die Augen dafür? Wer lässt uns erkennen, dass wir uns verändert haben? Dass wir vielleicht sogar irgendwie weitergekommen sind? Mit solchen Gedanken versunken kehren die 7 Fischer an den Strand zurück. Doch da steht in der Morgendämmerung dieser Fremde. Er spricht sie an wie ein alter Bekannter. wie ein guter Freund, aber auch mit einer seltsamen Vollmacht und Autorität. Und weil er sieht, dass sie nichts gefangen haben, rät er ihnen, werft das Netz noch einmal aus. Tatsächlich, das tun sie dann auch und auf einmal überschlagen sich die Ereignisse schon wieder. Plötzlich wimmelt es im Netz nur so von Fischen. 153 große Fische sind da drin. 153, das war die Zahl aller Fischarten, die man damals kannte. Und obwohl das übervolle Netz sich kaum noch ziehen lässt, es reißt doch nicht. Und als sie dann schließlich doch in Richtung Ufer kommen, hat der Fremde schon das Frühstück für sie bereitet. Über einem Kohlefeuer braten Fische, daneben liegt ein Laib Brot. Brot und Fisch, wie damals bei Jesus. Langsam erkennen sie, es ist tatsächlich nichts mehr so wie früher. Und sie merken auch, dieser Fremde, der uns da die Augen öffnet, das ist Jesus. Und diese Erkenntnis bringt sie nochmal in Bewegung. Petrus stürzt sich Hals über Kopf ins Wasser, um zu ihm zu schwimmen. Und die anderen rudern aus Leibeskräften, um möglichst schnell bei ihm zu sein. Denn schlagartig begreifen sie, trotz seines Todes am Kreuz haben wir nichts verloren. Im Gegenteil. Jetzt erst können wir wirklich begreifen, was in den letzten 3 Jahren passiert, was in den letzten 3 Jahren mit uns passiert ist. Durch Jesus sind wir ganz andere geworden. Wir sind auf einmal wie neu geboren. Unser Leben hat mit Jesus und durch Jesus eine unwiederbringliche und widerrufliche Wendung genommen. Das Zusammentreffen des Auferstandenen mit seinen Jüngern am See Genezareth macht deutlich, die Begegnung mit Jesus ist nicht an die kurze Zeit seines Erdenlebens gebunden. Dann wäre er für uns heute wohl kaum noch von Bedeutung. Aber er hat eben eine Bedeutung für uns. Und was für eine? Und manchmal begegnet er uns heute, da wo wir gerade sind, wie zum Beispiel den 7 bei der Arbeit. Vielleicht gerade in unserem Alltag, wo wir ihn am wenigsten vermuten, wo wir nur ganz und gar nicht mit ihm gerechnet haben. Da merken wir plötzlich, er ist hier. Da spüren wir seine Gegenwart, wie die Fischer vom See Genezareth. Da öffnet er uns die Augen, da fangen wir an zu glauben und zu begreifen, es ist der Herr. Solche Begegnungen verwandeln uns. Nichts ist mehr wie früher. Das Leben beginnt irgendwie neu. Als seien wir durch das Dunkel einer traurigen und trostlosen Nacht in das helle Licht des Tages getreten. Immer wieder machen Menschen solche Erfahrungen und Begegnungen. Immer wieder kommen so Menschen dem Geheimnis von Ostern, dem Geheimnis des wiedergefundenen Lebens, auf die Spur. Immer wieder werden sie von diesem Geheimnis angerührt und ergriffen. Denn immer wieder steht da einer am Ufer und hat Brot und Fisch für sie. Ein gutes Wort, eine helfende Hand und eine Ahnung davon, dass Leben mehr ist, als wir zu glauben und zu hoffen wagen. Jederzeit ist das möglich. Jederzeit kann das geschehen. Und deshalb, liebe Gemeinde, deshalb bleibe ich dabei. Das Osterfest ist zwar vorüber, aber Ostern liegt immer noch vor uns. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, und möge sie uns allen immer wieder geschehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Gestorbenen und Auferstandenen. Amen.
Die heutige Kirche, die wir Ostern erinnern, ist bestimmt gesagt gegen die Aufgabe der evangelischen Kirche in Deutschland. Klingt theoretisch, ist es aber nicht. Hier geht es nämlich um Kirche und Inklusion und Integration, das heißt Menschen mit den Anliegen, die sonst am Rand stehen lassen sollen. Einladen möchte ich, damit ich es nicht vergesse, wieder die Lebensregel zum Kirchcafé im Anschluss an diesen Gottesdienst oben im Luderhaus. Alle, die noch ein bisschen Zeit haben oder nicht wissen, was sie gleich machen sollen, bitte gleich in die Kirchcafé einladen, oben im Luderhaus. Hinweisen möchte ich auf die Landesfahrt unserer Frauen am 22. Juni nach Bonn. Wer da Interesse hat, mitzufahren, der spricht mich bitte an. Und vom 18. August bis 1. September ist wieder Gemeindefreizeit im Mai. Auch wenn Sie dafür sehen, spreche ich mich wieder an. Und unser Frankfurt hat auch.
Jeden Samstag gibt es jetzt wieder die Marktmusik in der Reformierten Kirche. Jeden Samstag von 11.15 bis 11.45 Uhr eine halbe Stunde Auszeit mit Chören der Lehrerorgel wieder auf dem das Programm finden Sie
in diesem Jahr. Und wir sind jetzt in der
Liebe und dem Leiden dein Heil. Herr,
sagen, Vater,